der rote Knopf. Johanna, ich habe ihn gedrückt. Unsere zweite Podcast-Folge steigt. Johanna, ich sitze heute wieder hier mit dir. Zweite Folge. Wie geht's dir heute?
Total gut. In Hamburg haben wir ja Sommer. Wunderschönes Wetter. Da kann es einem gut gehen. Das ist herrlich.
Ja, mir gefällt das aktuell auch richtig gut. Ich war heute Morgen schon laufen und schwimmen. Und bei so einem Wetter macht das natürlich auch richtig, richtig viel Spaß. Wir haben unseren Podcast, unserem Baby einen Namen gegeben. Schwungmasse, ein Finanzhelden-Podcast. Und wir wollten nochmal euch ganz kurz erzählen, wie sind wir dann darauf gekommen. Also eigentlich war das gar nicht so schwer, denn Johanna hat im ersten Podcast relativ häufig das Wort Schwungmasse benutzt. Und wir haben uns dann einfach mal irgendwie mal ganz klassisch geguckt, die Definition, was heißt das denn? Und dachten irgendwie so, naja, passt. Ich lese mal ganz kurz vor. Also ein Schwungrad, auch als Schwungmasse bezeichnet, wird unter anderem als Energiespeicher kinetischer Energie genutzt, indem seine Drehbewegung, also die Rotation, mit möglichst wenig Reibungsverlust zur Verwendung im Bedarfsfall gespeichert wird. Kein Mensch hat sich jetzt irgendwas merken können.
Absolut nicht.
Aber die Kernbotschaft ist, der Energiespeicher, der da drin genannt wird, das kann theoretisch ja auch unser Spartopf sein. Und die nächste gute Botschaft, wenn man erst einmal in Schwung kommt, dann läuft es einfach auch besser und leichter.
Absolut.
Also, tada, passt wunderbar.
So ist unser das hat sich sogar gereimt. Sehr schön.
Und in Schwung kommen, das passt auch zu unserem heutigen Thema, denn wir möchten darüber sprechen, wie man denn loslegen kann. Und Johanna, erzähl doch mal, wie schwer fällt es dir denn, neue Dinge anzupacken und wie du dich dazu motivierst?
Also schwer fällt es mir tatsächlich nicht, neue Dinge anzupacken, weil ich so ein Mensch bin, ganz oder gar nicht. Wenn ich mich erstmal dazu entschließe, etwas anzupacken, dann brenne ich auch dafür und setze da meine ganze Energie für ein und mache das wirklich mit Herzblut und Leidenschaft. Es gibt natürlich auch Muss-Themen, auf die man jetzt weniger Lust hat. Steuererklärung zum Beispiel. Einmal ehrlich, bin ich ehrlich.
Aber gibst du nicht mehr Geld zurück?
Das ist eigentlich eine gute Motivation. Das gerade bei den Muss-Themen, so dieser Punkt, die Frage, was bringt es mir? Gerade bei den Muss-Themen gibt es meistens so ein Benefit, so ein Vorteil für einen selbst. Bei einer Steuererklärung kriege ich Geld zurück. Und deswegen fokussiere ich mich dann immer darauf und denke mir, ja, ich mache jetzt die Steuererklärung, weil dann kriege ich ja Geld zurück. Und so gerade bei den Muss-Themen, da versuche ich mit diesem Szenario mich einfach zu motivieren. Und das klappt ganz gut bis dann.
Setzt du denn auch konkrete Deadlines? Also sagst du so, okay, jetzt zack, Ende Februar muss geschafft sein. Ich sag jedes private Treffen ab, weil die Steuererklärung steht im Fokus.
Es ist tatsächlich so, dass ich mir immer, also auch wenn es keinen Grund gibt für Deadlines, aber ich setze mir immer Deadlines. Das ist einfach so, man kann ein Jahr lang an etwas rumwerkeln, aber man kann auch 2 Monate oder 1 Monat, selbst 2 Wochen reichen manchmal. Und wenn man keine Deadline hat, dann eiert man zu viel rum und es dauert alles viel länger, als müsste das sein, so. Und deswegen immer schön Deadlines, weil dann zack, Deadline und dann macht man das einfach deutlich viel schneller und hat einfach ein bisschen mehr Pep.
So. Ja, ich arbeite ja mit dir auch fast täglich sozusagen zusammen und kann es nur bestätigen, dass Johanna auch mir Deadlines gibt und ich liebe das, weil ich bin auch so ein Mensch, ich brauche Struktur und wenn ich dir dann die Texte einliefern soll für die Webseite zum Beispiel, also die Gastbeiträge speziell, dann fällt es doch deutlich leichter, wenn ich da einfach einen Termin habe und sage, okay, zack, dazu muss ich jetzt abliefern, hat Johanna so gesagt, dann wird es so gemacht. Kann ich auch danach arbeiten. Aber auch ich habe mir Gedanken gemacht und habe gesagt, ja, wie schwer fällt es mir eigentlich, neue Dinge anzupacken? Und kann da zu einem ganz aktuellen Thema was berichten, weil ich habe ja eben gerade schon gesagt, ich wollte heute Morgen schon schwimmen und laufen. Und mir fällt es auch so, gerade ungeliebte Dinge wie irgendwie Sport, was ja natürlich auch dem Körper super gut tut. Und das nehme ich mir irgendwie seit Jahren vor und denke immer so, Mensch, mach doch mal regelmäßig was. Und das kennt eigentlich, glaube ich, auch jede Frau oder jeder Mensch eigentlich so, Mensch, mach doch mal mehr Sport und das vielleicht auch regelmäßig, wäre ja eine gute Idee, dann tut es auch nicht so doll weh. Ich setze mir manchmal so ein bisschen unrealistische Ziele, um dann das dann möglichst hinzuerreichen. Und wenn ich dann da hinkomme und merke so, hey, das klappt, ich kann das ja, es entwickelt sich so ein unglaublicher Stolz und dann bin ich so, dass ich sage, wow, das klappt. Also zum Beispiel jetzt im Hinsicht auf Sport. Ich habe mir vorgenommen, einen Sprint-Triathlon zu absolvieren. Das wissen noch nicht viele Freundinnen von mir und die meisten werden lachen und mich fragen, ob ich noch derselbe Mensch bin. Also ziemlich unrealistisches Ziel am Anfang, aber läuft ganz okay mit dem Training im Moment. Also von daher Ende August geht's los. Also auch mal ein bisschen höhere Ziele setzen, weil ne, man ist dann stolz, wenn man es dann schafft und anpacken kann. Ja, wir haben gesagt, wir möchten heute dann auch darüber sprechen, womit starten wir denn ja eigentlich? Und wir hören auch immer wieder, ja, gerade wir Frauen müssen was tun in Sachen Finanzen. Und gerade mit dem Thema haben wir uns auch ganz viel beschäftigt zu Beginn der Initiative. Und haben auch gemerkt, dass es auch immer mehr Aktivitäten in Anführungszeichen rund um die Frau gibt, auch gerade was das Thema Finanzen angeht, dass es schon fokussiert wird. Das finden wir total super. Also es gibt ja da auch andere Foren, die tolle Sachen machen. Und warum trifft es jetzt dann gerade die Frauen härter? Warum müssen wir uns dem Punkt einfach auch so bewusst sein und immer wieder mal vor Augen führen?
Ja, also das ist so ein bisschen... Es ist ja leider Gottes immer noch so, beziehungsweise Frauen arbeiten ja häufig in Berufen, die etwas schlechter bezahlt werden. Mhm. Und man sagt ja, dass Frauen im Schnitt 21% weniger verdienen als Männer.
Mhm. Das bekannte Gender Pay Gap.
Genau, und das führt so ein bisschen dazu, dass die Rente wird ja prozentual errechnet vom Gehalt. Dadurch haben sie schon automatisch, also wenn man weniger Geld hat, weniger Gehalt bekommt man automatisch weniger Rente. Mhm. Wenn man weniger Gehalt hat, kann man auch automatisch weniger für die Rente sparen. Das ist alles ein bisschen doof, ja. Um es mal auf den Punkt zu bringen.
Oder auch für andere Dinge jetzt sparen.
Mhm. Genau. Der zweite Grund ist natürlich, dass Teilzeit, also Familienplanung. Ne? Also es gibt ja viele Frauen, die Karrierewunsch haben und auch Kinderwunsch haben gleichzeitig oder eins von beiden. Wie man das auch handhabt, ist meistens so, wenn man dann sich für ein Kind entscheidet, dass man erstmal in Teilzeit geht, teilweise, dass man gewisse Geld einfach Einbußen hat und ein paar Jahre vielleicht nicht arbeitet und selbst wenn man nur ein Jahr nicht arbeitet, das macht sich auf dem Rentenbescheid bemerkbar.
Ja, und es gibt ja auch da die bekannte Teilzeitfalle. Also da gab es auch einige Studien zu und sicherlich könnte man da wieder mit Zahlen um sich schmeißen, aber es ist schon häufig so, dass Frauen, die in Teilzeit einmal gearbeitet haben, auch länger drin bleiben, als sie sich ursprünglich vorgestellt haben. Das hat dann sicherlich auch mit dem Arbeitgeber vielleicht zu tun, auch mal mit sich selber. Im privaten Umfeld kenne ich das auch, dass dann auch gesagt wurde, dass man auch gerne Zeit mit den Kindern verbringen möchte, was auch total verständlich ist. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Motive, aber dieses Stichwort Teilzeitfalle ist dann natürlich dann auch nochmal bedeutend.
Genau, und ich glaube auch, was noch so ein Punkt ist beim Verdienen, was ich eben vergessen habe, Es ist ja auch häufig so, dass Frauen gar nicht so hart verhandeln oder sich gar nicht erst das Gehalt einfordern, das wir Frauen ja verdient haben. Weil wenn man sich das mal anschaut, Frau, Mann machen denselben Job, dieselbe Leistung wird erbracht, dieselben Stunden werden erbracht und trotzdem verdienen teilweise Frauen weniger. Und meistens ist es so, wenn man irgendwo einsteigt, kann man ja einen Gehaltswunsch äußern. Da sind Frauen ein bisschen zurückhaltender, Männer ein bisschen forscher. Oder auch wenn es um die Gehaltserhöhung geht, da diskutieren Männer, die Männer teilweise knallhart. Es gibt auch Frauen, die knallhart sind. Definitiv. Aber häufig ist tatsächlich eher die Regel, dass Frauen da ein bisschen zurückhaltender sind und sie nicht einfordern, was ihnen zusteht.
Ja, regelmäßig einfach auch mal in die Retro-Perspektive zu gehen. Absolut. Und sagen, wie ist das letzte Jahr gelaufen, was habe ich geleistet, das dann auch wirklich nochmal dann den Chef sozusagen widerspiegeln. Ich glaube, zum Thema Verhandeln können und sollten wir auch mal eine ganz eigene Folge machen. Absolut. Denn da gibt es sicherlich ein paar richtig gute Tipps, ja. Die auch wichtig sind auf dem Weg, eine Finanzheldin zu werden. Weil wenn ich natürlich eben irgendwie mir was ansparen möchte und sage, okay, dann muss ich auch die richtigen Hebel setzen und immer mehr zu sparen. Zu sagen, okay, von dem, was ich habe, ist natürlich dann ein Weg, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, muss man auch sehen, dass ich mehr reinbekomme. Und da gehört natürlich Gehaltsverhandlungen definitiv dazu. Ja, Frauen trifft es härter und Ja, ich habe eben schon das Thema Sparen angesprochen. Also die Deutschen grundsätzlich sind ja so ganz fleißige Sparer. Und ich weiß nicht, sicherlich hast du auch als Mädchen irgendwie dein Sparschwein irgendwie ja. zur Spartag so, ne, zur Bank getragen und irgendwie mal von den Großeltern immer mal Geld bekommen. Man hat immer fleißig gespart, aber es ist ein weiterer Fakt: Frauen sparen weniger und Frauen sparen anders. Ein Grund hast du eben schon gesagt, Frauen sparen häufiger weniger, da sie auch weniger Geld zur Verfügung haben. Aber ja, wie sparen sie denn anders? Also immer noch ein Sparschwein?
Ja, also das ist ja, wie soll ich sagen, bei Frauen und Männern eigentlich gleichermaßen so, dass Frauen und Männer sich nicht an das Thema Wertpapiere herantrauen, weil sie es zum einen nicht verstehen und zum anderen sie auch einfach Angst haben vor Verluste und Schwankungen. Mhm. Und so, jetzt ist es natürlich gleichermaßen, ist die Begründung gleich, aber es ist tatsächlich so, dass eher Männer sich an Produkte wie Wertpapiere und Co. rantrauen als Frauen. Frauen bleiben da gerne eher so bei klassischen Dingen wie das Tagesgeld und Sparbuch, also alles so ein bisschen die aktuell niedrig verzinsten Produkte. Was gar nicht so schlimm wäre, wenn wir nicht gerade so eine hohe Inflationsrate hätten, die höher ist als das aktuelle Zinsniveau, ja. Weil dadurch verliert das Geld ja aktuell an Wert. Deswegen ist aktuell auch wirklich mehr Handlungsbedarf. Deswegen sagt man ja auch so häufig, das Ersparte verliert an Geld. So.
Okay. Ja, Niedrigzinsen und Inflation, das sind aktuell immer Buzzwords, die man immer und immer mal wieder hört und auch immer wieder drüber stolpert und sich einfach nochmal vor Augen führen muss, was bedeutet das eigentlich? Und wenn wir von Niedrigzinsen sprechen, du hast es eben ja gesagt, Frauen sparen gerne auf ein Tagesgeld-Plus-Konto. Da gibt's so im Schnitt magere 0,2% Zinsen. Da kann sich dann jeder mal selber ausrechnen, wie das Geld dann sozusagen da in Anführungszeichen arbeitet. Ja. Aber jetzt kommt ja dann die Inflation. Und die ist ja sozusagen, nimmt uns ja nochmal was weg. Du erklärst uns jetzt einmal, was die Inflation bedeutet.
Ja, sehr, sehr gerne. Also Inflation ist eigentlich, man spricht von Inflation, wenn man, also bei der Inflation vergleicht man die prozentuale Steigerung der Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr, von heute zum Vorjahr. Ja. Und man spricht von Inflation, wenn die Preise entsprechend gestiegen sind, prozentual. Und wie macht sich das bemerkbar für einen selbst? Wenn man einfach mal vergleicht, was man letztes Jahr für 50 Euro in seinem Einkaufswagen hatte, wird man merken, dass es heute weniger ist. Das heißt, die Kaufkraft, also ein Euro ist weniger wert. Die Kaufkraft lässt nach. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie 10.000 Euro auf dem Sparbuch herumliegen hat, dann mag es sein, dass die 10.000 dort kontinuierlich stehen. Mhm. Aber wenn man die 10.000 Euro letztes Jahr ausgegeben hätte, hätte man mehr bekommen, als man heute bekommt. Und deswegen um Gottes Willen. Aber was man auf jeden Fall tun sollte, ist immer sein Geld in eine Geldanlage zu tun, die über der Inflationsrate liegt, um zumindest diese Wertminderung oder den Wert des Geldes zu erhalten, ja. damit die Inflationsrate nicht zu Buche schlägt und einfach das Geld verkleinert.
Ja. So. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, verstanden.
Ich hoffe.
Und bevor wir noch so richtig drauf eingehen, was dann wirklich sozusagen Schritte sind und wie ich vorgehe, wir haben ja wirklich jetzt so ein bisschen über das Thema Sparen gesprochen und ich habe einfach noch mal ein paar spannende Zahlen mitgebracht, denn wir erheben ja einen Spar- und Anlageindex und haben dabei sozusagen herausgefunden, dass im Jahr 2017 24% der befragten Frauen gar nichts gespart haben. Also die haben sich überhaupt gar nichts beiseite gelegt. Okay. Und bis zu 50 Euro, also 0 bis 50 Euro, haben rund 44% der Befragten zur Seite gelegt. Und da stellt sich natürlich so die Frage, okay, 50 Euro im Monat, das also ne, 0 bis 50, muss man jetzt auch nochmal sagen, das sind 600 Euro im Jahr. Und dann ist natürlich so die Frage, reicht das für später? Ne? Ist das ausreichend? muss man sich dann immer selber dann die Frage stellen. Und wir haben auch noch festgestellt, was ich eigentlich auch irgendwie ein bisschen alarmierend finde, ist, dass die Hälfte der Teilnehmerinnen gar nicht privat fürs Alter vorsorgen, was ja natürlich auch schwierig ist.
Ja.
Da, ich denke mal, man auch schon viel gelernt hat, dass die ganz normale staatliche Rente einfach nicht mehr reichen wird. Und ja, also auf jeden Fall sind das immer wieder Punkte, wenn man sich das Ganze immer durchliest, wo man so sagt, Mensch, es ist wirklich, es ist Handlungsbedarf, man sollte irgendwie was tun. Und genau deshalb macht es mir auch so viel Spaß, mit den Finanzhelden sozusagen immer wieder durch diese Themen durchzugehen, mit Frauen in Austausch zu gehen und ja, wirklich auch sie zu motivieren, loszulegen, als irgendwie noch länger zu warten. Und das merken wir ja auch immer in den Gesprächen, wenn wir Frauen am Telefon haben oder persönlich treffen, dass sie ganz oft dieser Funke übergesprungen ist und sozusagen ein kleines Feuer entfachen konnte und sagen konnte so, hey, stimmt, ich weiß es eigentlich schon länger, mir ist das irgendwie schon klar, ich lese das ständig, Inflation, Niedrigzinsen und so weiter und so fort, aber irgendwie, das steht dann da in so einer Zeitung und ist auch relativ weit weg, aber ne, stimmt ja, ich muss was tun und dann gehen sie nach Hause und dann legen sie auch irgendwie los und das ist so was irgendwie was richtig Schönes und was wir natürlich auch heute mit dieser Folge natürlich nochmal bezwecken wollen.
Und ich glaube auch, gerade deshalb ist es so wichtig, dass so viele Aktivitäten rund um Frauen und Finanzen sich neu entwickelt haben. Sei es jetzt unsere Initiative oder Madame Moneypenny oder weitere Finanzblogger, die sich dahingehend engagieren.
Ja, weil die Beziehungsinvestoren, Claudia von Female Finance Forum.
Absolut, also es gibt ja die Liste. Echt schöne Beiträge. Ja. Und es gibt auch viel Material. Wenn man da erstmal in der Richtung sucht, was ich halt glaube oder beziehungsweise warum ich das so wichtig finde und so schön finde, weil wir hören ja immer wieder davon, wir müssen was tun und wir haben Handlungsbedarf, aber es wurde einem häufig nichts angeboten. Und umso wichtiger finde ich einfach, dass es immer mehr Aktivitäten gibt, wo einem auch mal konkret gesagt wird, ja, was muss ich denn jetzt tun? Weil,
und wie funktioniert es?
Und wie funktioniert es? Ja. Und was muss ich wissen? Und ein bisschen unterstützend einfach in dem Hinblick sind, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist. Also es ist schön, wenn man mir ständig sagt, ich soll in dem Zug Geld was machen, aber mir niemand sagt, was soll ich denn jetzt machen? Und deswegen glaube ich, ist auch unser Thema heute gut platziert und wichtig und richtig.
Genau. Und in kleinen Häppchen, in kleinen Etappen, damit es dann auch immer passend ist, möchten wir euch da sozusagen immer ein bisschen was mitgeben. Aber bevor wir zu unseren tollen Tipps kommen, ist unser Fun Fact dran. Wir haben einen ganz tollen Buzzer, der macht einfach zu viel Spaß.
Ja, den können wir eigentlich die ganze Zeit drücken.
Und unser Fun Fact heute, der sagt, dass 37% der Frauen der Meinung sind, ihr Mann sei zu geizig.
Das ist eine harte Aussage, aber irgendwie dann doch lustig.
Auf der einen Seite witzig, weil man so sagt, so okay, da kommen die Frauen wohl etwas zu kurz, er gibt wohl zu viel für sich selbst aus. Auf der anderen Seite sag ich mir, ne, nehmt euer Geld selbst in die Hand und
ist man unabhängig.
Wartet nicht auf den Prinzen, auf dem weißen Schimmel. Auf dem weißen Schimmel.
Ist auch geil. Aber ein schönes Bild. Der Mann auf dem weißen Pferd, der Prinz.
Genau, der Prinz, der sozusagen einen dann unterstützt. So, wie es auch ohne Prinz funktioniert, das können wir euch dann auch erzählen. Denn ja, finanziell unabhängig sein, tolle Vorstellung, wenn ich so darüber nachdenke, ohne Prinz, ohne Pferd. Doch, Pferde sind auch viel zu teuer. Also,
ja, das und die essen viel.
Viel zu viel Arbeit, also viel zu viel Zeit und viel zu hohe Kosten. Also das Pferd rentiert sich schon mal nicht, also schon mal vergessen.
Wobei in Lebensqualität, ein Invest in Lebensqualität oder in Lebenszeit.
Das stimmt, die auch. Kann auch der Prinz dann sein. Aber da muss dann auch der Richtige dann kommen. So, aber jetzt haben wir ein paar Tipps für die Frauen, die ohne Prinz und ohne Pferd sozusagen ihre Reise in die finanzielle Unabhängigkeit starten wollen. Und was soll ich tun?
Ja, also womit soll man so starten? Also ich glaube, womit man auf jeden Fall beginnen sollte, ist einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Mhm. Also ist ja meistens so, bevor man irgendwas tut oder tun sollte, sollte man einmal einen Kassensturz machen und gucken, was für Vermögenswerte habe ich eigentlich? Mhm. Das ist so Punkt eins. Gibt es irgendwie Sparbücher, die nicht aufgelöst worden sind und noch irgendwo rumliegen? Gibt es irgendwelche Bausparverträge? Irgendwie sammeln sich diese Dinge im Laufe des Lebens manchmal an oder die Eltern oder Großeltern haben mal irgendwann irgendwas angelegt. Also es ist mal ganz gut, einfach mal zu gucken, was gibt's.
Wo habe ich was?
Ja, genau. Mhm. Da macht man sich ja meistens auch keine Sorge, wenn es irgendwo da rumliegt beim Sparbuch und so. Mhm. Aber es ist natürlich Geld, das nicht ja, sag ich mal.
Es arbeitet einfach nicht.
Es,
ne?
Es arbeitet nicht, genau. Und wird, ja, wird zum Opfer der Inflationsrate, würde ich jetzt schon fast sagen.
Ist, ne? So.
Deswegen ja. Einfach mal gucken, wo gibt's einfach vorhandene Vermögensanlagen, die man für sich nutzen kann. Einfach mal gucken, wo sind Vermögenswerte. Genau. Im nächsten Schritt natürlich regelmäßige Einnahmen und Ausgaben. Also Haushaltsbuch gerade am Anfang für 3 Monate mal zu machen, ist total hilfreich, um einfach ein Gefühl für die ganze Sache zu bekommen. Wie viele Einnahmen habe ich? Also einfach mal die regelmäßigen Einnahmen mit sämtlichen Einnahmen wie Gehalt, etwaige Zinserträge, Mieteinnahmen, Kindergeld, Bonis, was auch immer man so für Einnahmen hat. Einfach mal auflisten auf der einen Seite. Dann die regelmäßigen Ausgaben auf der anderen Seite.
Naja, Einnahmen können ja dann auch sein, wenn der Mann nicht so geizig ist. Ne? Auch regelmäßig nochmal was rüberwechseln lassen. Ja, aber okay, du wolltest ja die Version ohne Prinz.
Absolut, das ist die Version ohne Prinz. Und dann einfach nochmal gegenüberstellen, was habe ich eigentlich für regelmäßige Ausgaben. Mhm. Und da gibt es einmal so fixe Kosten und es gibt variable Kosten. Fixe Kosten lassen sich eigentlich ganz einfach identifizieren. Wenn man auf seinen Kontoauszug guckt, was immer regelmäßig abgebucht wird, da gibt es, was weiß ich, wenn man irgendeine Zusatzversicherung hat, für Zähne gibt es ja, oder Haftpflicht und je nachdem, was man...
Wasser, Strom, Handy,
Telefon. Genau, Miete, ja, also, ne?
Rundfunkgebühren,
ja, der Klassiker betrifft genau. Uns ja alle. Ne?
Wenn die nur einmal jährlich abgebucht werden, sind die nicht so schnell identifiziert. Deshalb auch ruhig noch mal ein Stück nach hinten gucken. Ja. Sozusagen lohnt sich.
Absolut. Und
weil kommen immer wieder, jedes Jahr.
Absolut, das stimmt. Und ich finde ja auch immer gerade bei, wenn ich kurz ausschweifen darf, ich finde es auch, ich finde es auch ganz clever. Man zahlt ja meistens wenig, wenn man jährlich bezahlt. Ja. So ist es häufig gerade Kfz-Versicherung.
Ja, da macht sich das extrem bemerkbar.
Da macht sich das in der Summe bemerkbar, wenn man jährlich zahlt. Jetzt ist es natürlich, je nachdem, wo man wohnt und was man für ein Auto mit wie viel PS und Co. bla bla hat und welcher Schadensklasse man ist, sind die Beträge eigentlich meistens sehr hoch. Gerade in Hamburg habe ich zumindest das Gefühl. Und ich zahle es trotzdem jährlich. Es ist aber so eine Summe, dass ich es tatsächlich monatlich einfach auch beiseite tue. Also ich habe monatlich auch nochmal so einen fixen Betrag, den ich dann immer beiseite packe. Mhm. Und dann habe ich am Ende des Jahres den schon fest mit eingeplant und auf dem Sparkonto und buche nur um. Und dann habe ich mir nochmal ein bisschen an Geld gespart, indem ich es einfach alles jährlich zahle am Ende des Jahres, aber immer monatlich fixe Kosten dafür mit eingeplant habe, die ich einfach beiseite lege. Mhm. Nur so als cleverer Tipp, wie man nochmal ein bisschen definitiv Geld sparen kann. So, aber zurück zur Bestandsaufnahme.
Genau.
So.
Wir waren gerade bei Einnahmen und Ausgaben.
Genau. Und neben den fixen Kosten, die leicht zu identifizieren waren, wie wir eben festgestellt hatten, gibt es noch die variablen Kosten. Und die finde ich eigentlich ganz böse, weil die hatten wir nicht.
Da ist immer so dit und dat mit bei, ne?
Ja, genau. Da ist irgendwie alles und nichts, ne? Also ja. Was man einfach so ein Kaffee mal zwischendurch, dann sind es dann irgendwelche Haushaltsprodukte, Schminke, Reinigungsmittel. Das fällt auch meistens sehr unterschiedlich aus.
Vorlieben für bestimmtes Essen.
Genau.
Die können auch schwanken.
Kinobesuche. Mhm. Das ist so alles, was man nicht richtig fix mit einplanen kann.
Konzerte,
aber
jetzt Festivalsaison gerade.
Genau. Und eigentlich hat man die gerade nicht im Blick. Gerade die variablen Kosten. Mhm. Und das sind so, also deswegen so ein Haushaltsbuch über 3 Monate, da kann man ganz schnell identifizieren, dass der 4-Euro-Kaffee jeden Tag am Morgen, so auf 3 Monate gesehen, eine sehr hohe hohe Summe sind oder dass ständig Kaugummis von der Tankstelle nicht sein müssen, weil man sie günstiger kriegen würde, wenn man sie bei im Supermarkt kaufen würde, was auch immer. Ja, oder ständigen Kauf von Milch bei der Tankstelle, wenn man vergessen hat einzukaufen. Da gibt's ja so klassische Szenarien, die man sich, die man einfach, wo man gar nicht ahnt, wie stark das eigentlich aufs Portemonnaie
ausschlägt. Das Ganze.
Genau.
Ja,
mir fällt
spontan so auch nochmal ein kleiner Schwank von mir die Q-Tip-Diskussion ein. Ich habe doch tatsächlich längere Diskussionen darüber geführt, dass es auch Q-Tips nicht nur in der Sichthöhe zu kaufen gibt für 1,99 €, sondern auch für 35 Cent in einer Plastiktüte ein Stückchen weiter unten.
Ach, guck mal.
Und dass die auch für mich ausreichen. Das ist jetzt zwar kein großer Hebel,
ja, aber es läppert sich, genau sowas.
Genau, das ist auch mein Argument gewesen. Und nach mehrmaligen Diskussionen ist es dann auch irgendwo beim Einkaufen dann auch angekommen. Aber man hängt sich gerne immer noch an den Q-Tips
an.
Oder an anderen Produkten, wo ich auch sage, da kann man auch ruhig mal die günstigere Variante wählen und einfach mal in die, wie heißen die Produkte nochmal, die Bückwaage.
Ja, ja, ja.
So heißt genau, es.
Genau, die nicht in Augenhöhe sind. Die in Augenhöhe sind, da gibt es ja Supermarkt-Tricks, genau, die sind böse.
Gut angestrahlt.
Genau. Möglichst, also den Blick immer gesenkt halten im Supermarkt. Da sind die Produkte, die günstiger sind. Auf Augenhöhe findet man meist etwas. Also muss man sich immer fragen, wo braucht man
wo
wirklich.
Wo kann ich Abstriche machen?
Genau.
Also bei mir persönlich.
Zum Beispiel bei Q-Tips. Brauche ich da die 2 € Q-Tips oder reichen die für 35 Cent? So, da gibt es natürlich andere Lebensmittel, wo man sagt, nee, da möchte ich schon eher die Bio-Ware haben. Und das ist auch legitim. Ne? Da muss man nur gucken. Und genau das ist es, warum regelmäßige, gerade die variable Kosten auf so eine Auflistung. Und ja, es ist lästig, diese ganzen Kassenbons zu sammeln, das stimmt.
Mhm.
Aber wenn man sich jeden Abend 5 Minuten Zeit nimmt, diese ganzen Belege einfach mal in so ein Haushaltbuch packt, kriegt man erstmal einen Überblick über das, was man jeden Monat so an variablen Kosten hat und kann die auch mal in Frage stellen. Mhm. Dazu kommt man ja meistens nicht, weil wenn man einmal im Monat oder zweimal im Monat ein paar kleine Sachen kauft, dann denkt man, das ist gar nicht so schlimm. Wenn man sich das aber sich anguckt, wie viel man davon eigentlich hat und was das für eine Summe ergibt, dann hinterfragt man sich und verändert sein Verhalten, seine Ausgabe des Geldes wird einfach hinterfragt und das Verhalten zieht dann später mit.
Genau, richtig.
Ja, das ist quasi, was man so im ersten Schritt machen sollte, Bestandsaufnahme.
Sehr gut. Und wie mache ich dann weiter, wenn ich dann wirklich richtig loslegen will und erfolgreich irgendwie Geld zur Seite packen möchte?
Genau, also man hat ja quasi bei der Bestandsaufnahme einen Überblick bekommen, was man an Geld übrig hat, was man eventuell als Sparrate nutzen könnte. Und man hat eventuell dann auch noch ein paar Sachen gestrichen, die man nicht ausgeben muss. Auf jeden Fall hat man für sich, beziehungsweise man sollte dann im nächsten Schritt eine Sparrate definieren, nachdem man weiß, eine Übersicht hat.
So. Also ich weiß dann, okay, meine variablen Kosten um 40 € im Monat gesenkt, habe ich mir fest vorgenommen. Also wären dann sozusagen für mich zum Beispiel diese 40 € oder ich habe noch andere Sparpotenziale herausgestellt, dann können es vielleicht auch mal 200 € sein.
Genau, es kann ja auch, aber auch grundsätzlich sein, dass du immer mehr pro Monat einnimmst, als du ausgibst. Also und so. Also quasi, dass du was weiß ich, immer da irgendwie noch 100 € übrig hattest.
Mhm.
So. Manchmal, nicht immer, ne? wenn Rabatt irgendwo ist, wenn, also geht mir zumindest so, wenn ich irgendwo bei Online-Shops, Modeshops Rabatte finde,
dann ist es
dann doch
dabei.
Ein bisschen schwieriger gerade, ne? Aber nun gut, das ist.
Ich lösche im Moment alle Newsletter, die ich bekomme, privat.
Schlimm, ne?
Alle Modi-Newsletter.
Ja.
Nicht, weil ich es schlimm finde, sie zu bekommen. Es ist mein Selbstschutz aktuell.
Ja,
ich habe mir eine kurze Kaufsperre auferlegt.
Sehr
und
geil.
Meine Variante ist es nicht angucken.
Ja, das ist besser.
Aber
wenn man wieder 30% hier und 30% da und dann ist da
ja, oder
das
sieht so schön aus und man denkt,
dann guckt man,
man
kurz
braucht
rein,
ja immer mal was.
Ne? Ja, das ist genau das Problem.
Ach, ja.
Man braucht es auch. Also,
Oberteil
ne?
hat ja keiner.
Ja.
So, und ich lösche gerade alle Newsletter. Es tut immer jedes Mal weh, weil es sind so tolle Newsletter auch dabei, wo auch so schöne Inspirationen sind.
Ja, ach Mensch. Aber es wird ja nicht ewig dauern.
Es wird nicht ewig dauern, definitiv nicht.
Nicht ewig andauern. Ja, also jetzt ganz gleich, ob man grundsätzlich immer was übrig hatte, was man ja sparen könnte oder man Sparpotenzial entdeckt und freigesetzt hat. Am Ende dieser Bestandsaufnahme kann man auf jeden Fall sagen, wie viel man im Monat eigentlich beiseite tun könnte. Mhm. Sagen wir mal 100 Euro. 200 wären besser. mehr ist mehr, ne? Da müssen wir nicht drum rumreden. Mehr ist mehr. So, also egal, was man da so übrig hat, super. Man hat jetzt einen Sparbetrag für sich definiert. Und jetzt ist es eigentlich für sich so ein bisschen wichtig, gewisse Rahmenbedingungen für sich zu definieren. Also auch Ziele zu definieren. Ich finde, 4 Fragen helfen ein bisschen, beziehungsweise helfen wirklich dabei, für sich so ein bisschen den Rahmen zu stecken. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist auf jeden Fall, wofür möchte man sein Geld anlegen? Am besten ist, wenn man sich eine Liste nimmt und aufschreibt, was weiß ich, ich möchte eine Weltreise machen, ich möchte irgendwann ein Haus kaufen, ich möchte vielleicht nochmal studieren, beziehungsweise hab mir überlegt, ach, in 5 Jahren möchte ich nochmal mich umschulen. Was auch immer man für Träume, Wünsche, Ziele, einfach mal alles aufschreiben. Am Ende kann man immer noch streichen, priorisieren, ne? Und sei es ein Motorrad oder nochmal in die Selbstständigkeit gehen, was auch immer man sich wünscht oder die Traumhochzeit, whatever. Mhm. Einfach mal aufschreiben, auflisten und dann am Ende nochmal gucken, priorisieren, was möchte ich unbedingt. Mhm. So, das ist so die erste Frage. Wenn man das gemacht hat, muss man sich im zweiten Schritt fragen, wie lange man eigentlich dafür sparen muss, beziehungsweise wie lange man dafür Geld investieren muss, um also diese die Summe zu betrügen.
Also das heißt, wenn ich mir schon aufschreibe, wofür, ist es vielleicht auch ratsam, eine grobe Summe hinterzusetzen und jetzt auch dann auch realistisch sein bei Weltreise für 1.000 Euro.
Ja.
Vielleicht, genau. Wenn man trampen geht oder so, könnte es vielleicht funktionieren, aber schwierig. Ja. Aber auch die Traumhochzeit
für 5.000 Euro
wird es wahrscheinlich auch schwierig,
ja.
Weil dann kann ich dann ja so sozusagen das runterbrechen und sagen, okay, ich brauche jetzt, sagen wir mal, 10.000 Euro für meine Weltreise und dann weiß ich natürlich eben auch schnell, wie lange ich brauche, wenn ich 100 Euro im Monat zur Seite lege.
Absolut. Und was du dann auch noch so ein bisschen weißt, ist, wenn du sagst, in 5 Jahren willst du diese Weltreise machen, dann weißt du auch, dass eventuell deine 100 Euro auf dem Sparbuch dazu nicht ausreichen werden.
Ja.
So, also muss man für sich so ein bisschen, eigentlich könnte man sich daraus schon wieder fast eine Tabelle Ziel, Summe dahinter und quasi bis wann? Also was für eine Anlagezeit habe ich eigentlich, um das Ziel zu erreichen? So. Und in dem Schritt muss man sich natürlich auch dann wieder fragen, wie viel Risiko möchte ich eingehen? Mhm. Es gibt ja unterschiedliche Geldanlagen. Aber auch das ist wichtig, einfach für sich zu definieren, weil es zum Rahmen dazugehört, damit man weiß, in welchem Rahmen man sich bewegen möchte. Also weiß ich jetzt, wofür ich spare, ich weiß, wie lange ich spare und ich weiß, welche Sparrate ich habe. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, es gibt da so eine bekannte Regel, desto mehr Rendite, desto höher das Risiko oder andersrum, desto höher das Risiko, desto mehr Rendite. Das heißt, das ist miteinander verbunden und wenn ich jetzt tatsächlich mit einer kleineren Summe innerhalb von 5 Jahren schon meine Weltreise machen möchte, dann muss man sich fragen, brauche ich dann eventuell mehr Rendite dafür, also mehr Erträge, muss mein Geld dann stärker arbeiten, so. Mhm. Und wenn man dann sagt, ja, muss es eigentlich, muss man sich fragen, bin ich dann auch bereit für diese Rendite, dieses Risiko einzugehen? Man muss so ein bisschen für sich abwägen, was bin ich bereit für Risiko zu tragen, wie viel Risiko kann ich stemmen? So.
Ja.
Also manchmal ist es ja auch so, dass man Geld beiseite, also wenn man wirklich mal einen Totalverlust, also was man niemals haben sollte, ist, wenn man, sage ich mal, ein bisschen risikoreichere Produkte nimmt, dass man Geld investiert, das man wirklich zum Leben braucht. Das sollte man ja grundsätzlich nicht
definitiv
machen.
Auch gar keinen Fall.
Und auch nicht sehr kurzfristig gedacht. Aber gerade für die langen Ziele kann man auch in sage ich mal, risikoreichere Produkte davon, da rede ich jetzt nicht von Hebeprodukten, das geht jetzt vielleicht eventuell ein bisschen zu weit, ja, tut's, aber worauf ich hinaus möchte, dass man auch Risiko aufgrund...
Das Risiko gehört einfach dazu.
Risiko gehört dazu und man kann Risiko minimieren, ja. Und wer in unseren Online-Magazin geht, der wird unter der Rubrik Online-Magazin wissen, auf jeden Fall ganz viel zum Thema Risiko, da gibt es ganz viele Tipps, wie man Risiko minimieren kann bei unterschiedlichen Geldanlagen, deswegen, wer in die Richtung denkt und nachdenkt, sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Da gibt es nämlich Tipps, die kann ich jetzt alle nicht nennen. Das würde den Rahmen sprengen. Mal. Aber unbedingt einfach reinschauen, genau, um sich nochmal mit dem Thema Risiko zu beschäftigen. Genau, das ist quasi schon der Rahmen. Rendite, Risiko, wofür will ich und wie lange.
Sehr gut. Ich würde es nochmal von vorne bis hinten deine super Tipps nochmal zusammenfassen.
Sehr gerne.
Also, erster Schritt, macht eine Bestandsaufnahme. Wo sind meine Vermögenswerte? Kramt da alles raus, was ihr irgendwie habt. Fragt nochmal in der Familie, ob vielleicht irgendwie die Tante vergessen hat, dass sie ja mal vor euch irgendwo eine Sparsocke angelegt hat oder so. Macht ein Haushaltsbuch und checkt eure ganzen Einnahmen und Ausgaben. Im zweiten Schritt legt ihr dann einen Sparbetrag fest. Also definiert den einfach und sagt, okay, wie viel kann ich im Monat denn sparen? Und als drittes legt Ziele fest. Und zwar, wofür spare ich? Wie lange muss ich dafür sparen? Wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen? Und welche Rendite möchte ich haben? Und nach der Planung, wenn man das dann alles sozusagen durchgegangen ist, ja, da würde ich mal sagen, kann es einfach nur laufen. Und wir würden dann sozusagen, Schritt für Schritt geht es dann auch weiter. Und wie es dann sozusagen richtig weitergeht, wie ich sozusagen dann mir die ersten Wertpapiere angucke, worauf ich darauf achten muss oder wobei ich darauf achten muss, das sind alles so Themen, die würden wir euch in einer anderen Podcast-Folge einfach mal erzählen. Und wenn ihr bis zur nächsten Podcast-Folge noch nicht warten könnt, dann ruft unsere Infoline an. Die Nummer findet ihr auf unserer Webseite und die Finanzheldinnen stehen euch da für alle Fragen rund um das Thema Geldanlage zur Verfügung. Das ist ein kostenloses Angebot für uns und wir freuen uns, wenn ihr anruft oder auch so uns Feedback gebt auf unsere Folge, was euch gefallen hat, zu welchen Themen ihr mehr hören wollt. Johanna, es war großartig mit dir.
Ja, mit dir auch. Immer wieder ein Träumchen.
Und ich freue mich jetzt, sozusagen nach draußen zu starten in den Feierabend.
Absolut.